Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Bis zur Glotze, um genau zu sein, Folge 189. Ich bin der Christian und mit dabei ist der Martin. Hello, ein wunderschön.
Oh, krass, dass du das so aus. Weißt du es auswendig oder hast du auf die Seite geguckt?
Weil ich muss gerade gestehen, dass ich gerade die Podcast-Übersicht offen hatte.
Ich war kurz beeindruckt und dann war so, warte mal, wir haben die ja auch nummeriert auf unserer Seite stehen. Also.
Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, dass ich alle einzeln einmal durchgezählt habe, aber das wäre leicht geflunkert. Ja, wir waren wieder ein bisschen fleißig und haben Spiele gespielt und wir haben heute zwei dabei, die unterschiedlicher wahrscheinlich nicht sein könnten. Nämlich einmal habe ich Saurus gespielt und du hast Kralung gespielt. Und
ja.
Ja, wir wollen was machen. Wollen wir mit einem positiven Ausgang enden oder
ja,
oder
ja, ich fange am besten mal an. Ich habe zum Glück auch was Gutes gespielt, das kann ich kurz im Nebensatz mal erwähnen. Es ist nämlich schon ein bisschen älter, Rogue Prince of Persia. Das ist ja schon, ich weiß gar nicht, ist es letztes Jahr rausgekommen? War dann davor auch schon länger im Early Access, ne, die ganze Zeit. Und ist jetzt noch mal als Physical Release rausgekommen. Und dazu haben wir dann auch noch mal einen Key gekriegt. Deswegen konnte ich das auch noch mal schnell antesten und mein eigenes Bild davon machen. Weil ich bin ja großer Prince of Persia-Fan. Und das ist mir aber so ein bisschen durch die Lappen gegangen, das Spiel. Und das konnte ich jetzt nachholen. Und das ist ein schönes Roguelite. Und das Bewegungssystem, sich da mit den Royal Runs durch die Level zu bewegen, macht Spaß. Und die Musik ist geil, die kickt richtig Ass. Ja, ist ein schöner Roguelite-Titel, aber da kann ich nicht so viel zu sagen. Lest euch da mal einen Test durch, wenn euch da das interessiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das für die Zukunft vom Prince of Persia-Franchise bedeutet, weil das ist ja aktuell die einzige Fackel diesbezüglich, die hochgehalten wird. Ne? Das ist natürlich...
Leider ja.
Aber da würden wir dann wieder zu Ubisoft zurückkommen und genug schlechte Laune kriegen wir ja mit meinem jetzigen Spiel. Deswegen lassen wir Ubisoft einfach mal ausnahmsweise außen vor.
Na gut.
Und reden stattdessen über Kralon. Yay!
Ja, Kralon. Da musst du mich jetzt abholen. Ich habe es nicht gespielt, sondern du hast es gespielt. Ja. Für mich nur, also oder zum Kontext und dann kannst du Feuer frei machen. Es ist oft im Netz zu finden als irgendwie neues Spiel von Gothic-Veteran, wobei man muss ja eingrenzen, eigentlich nur einem Gothic-Veteran und oder beziehungsweise zwei Piranha-Bytes-Veteran, wenn man es genau sein möchte. Ja. Und damit hat es wahrscheinlich auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit bekommen, ne, wenn man sagt Piranha-Bytes, so gerade in Deutschland. Da kann man natürlich auch gespannt sein und vielleicht auch ein bisschen freudig erregt.
Aber naja, zumal es halt ein bisschen auch eine also es wird oft auch so, neues Spiel der Gothic-Macher oder Gothic-Erfinder oder hast du nicht gesehen, was ja überhaupt nicht stimmt. Ne? Der Björn Pankratz ist zwar 1999 zu Piranha Bytes gestoßen, ist also kein Gründungsmitglied schon mal, das ist also schon mal, das denken viele oft, weil er in den letzten Jahren sehr stark das Gesicht von Piranha Bytes war. Aber er hatte mit der Gründung des Studios gar nichts zu tun, ist dann zum Ende von Gothic 1 dazu gestoßen und hat dann erstmal Quality Assurance gemacht und so. Und das war auch im Grunde die Arbeit, die er am ersten Teil gemacht hat. Und dann ab dem zweiten Teil hat er ein bisschen mehr gemacht, beim Addon.
Projektleiter bei.
Genau, beim Addon zumindest, bei Nacht des Raben weiß ich, dass er es war. Und das ist ja sehr beliebt, auch bei mir persönlich. Und und dann kamen die Risen-Spiele und da wurde er dann auch, glaube ich, zum Creative Director und seine Frau kam dann auch da an Bord. Das heißt, die hatte mit Gothic gar nichts am Hut. Und bei Elex wurden dann so langsam auch ein bisschen, Risen hatte vor allem mit dem zweiten und dritten Teil ja auch schon so, ist auch schon so auf dem absteigenden Ast gewesen. Und vor allem bei Risen 3 hat man dieses Händchen halten, was jetzt in Kralon auch sehr stark mit von der Partie ist, schon gemerkt. Und Elex 2 ist ja so die Spitze des Eisbergs, des Scheißbergs. die Spitze des Scheißbergs, weil man da halt gemerkt hat, die Hauptquestreihe und die Questreihen von den ganzen wichtigen Nebencharakteren, die hat er alle geschrieben und das war ja auch so ein bisschen das, was so richtig Grütze war an dem Spiel. Da hat man irgendwie gemerkt, Moment mal, kann das sein, dass der Mann keine Quests schreiben kann, keine guten Storys. Mit Kralon hat das jetzt bewiesen, weil da ist er ja 1:1 100% selbst für verantwortlich, zusammen mit seiner Frau. Und ja, das ist dann halt ein bisschen, trotzdem hat man mit Spannung auch ich drauf geblickt, ne, was die jetzt als nächstes machen. Das ist generell bei allen Piranhas so, was so für Spiele rauskommen und wo die sich so hinverteilen. Das ist auf jeden Fall immer nett zu beobachten. Aber ja, das erste Spiel, was jetzt da rausgekommen ist, ist halt gelinde gesagt sehr in die Hose gegangen, würde ich jetzt mal erstmal so im Voraus kurz beschreiben, ja.
Kannst du mal kurz anreißen, worum geht's denn eigentlich so ein Kanon? Was ist das für ein Spiel? Was macht man
da? Ja, es ist ein Dungeon-Crawler. Also im Grunde, ne, man spielt halt den namensgebenden Kralon. Kralon der Mutige übrigens. Man ist sehr mutig. Das wird an dem Spiel oft gesagt, dass Mut wichtig ist, denn man muss mutig sein, um mutig zu sein. Und man wird von einem, man ist irgendwie auf der Flucht, weil man ist sehr mutig. okay. Ja, also Kralon flieht vor einem Dämon und der überrascht ihn mit einem Flügelschlag und schleudert ihn in einen dunklen Schacht hinein. Und in diesem Schacht wachen wir auf und versuchen jetzt, uns über die Ebenen hochzukämpfen und nach oben aus dem Schacht zu entkommen. Und genau, es ist ein Dungeon Crawler und die ersten Sekunden sind ja eigentlich auch schon sehr vielversprechend im Grunde, weil die Atmosphäre eigentlich stimmt. Es ist schön düster und die Geräuschkulisse passt eigentlich auch ganz gut. Und so ein düsterer Dungeon zum Erkunden, das ist ja eigentlich, ne, das, was ein Dungeon Crawler auch ausmacht. Aber diese Illusion verschwindet eigentlich nach sehr, sehr kurzer Spielzeit. Du kannst Gegenstände angucken und genauer untersuchen, ne, in alle Richtungen drehen, aber du merkst nach einiger Zeit, dass wirklich nur so 20 verschiedene Gegenstände im Spiel implementiert wurden und du immer wieder die gleichen Hüte und Helme und Karaffen und so untersuchst, die du auch nicht mitnehmen kannst. Du kannst nichts mit ihnen machen. In manchen Sachen ist zum Beispiel ein Stück Kohle, Kohle ist die Währung im Spiel, ist da drin versteckt. Also wenn du so einen Hut umdrehst, liegt da ein Stück Kohle drin. Aber mit den meisten Dingern kannst du im Spiel nichts anfangen. Und auch die Items, die du mitnehmen kannst, sind nach einiger Zeit immer die gleichen. Du findest Bolzen, du findest halt Kohle, du findest Tränke, du findest Crafting-Material in Form von Holz und Nägeln und das war's auch schon. Also viel Item-Variation oder so ist im Spiel auch nicht gegeben, was ja eigentlich so ein bisschen der Kern von einem Dungeon-Crawler ist, den Dungeon zu erkunden, ne? Und Gegenstände zu finden und Rätsel zu lösen, von denen es nicht ein einziges in diesem Spiel gibt. Und das ist nicht eine Übertreibung oder so. Es gibt keine Rätsel in diesem Spiel. Keine Schalterrätsel, keine Schieberätsel, keine Fackelrätsel oder irgendwie sonst was. Nichts. Die einzigen Aufgaben, die man im Spiel kriegt, sind von NPCs und die sind immer gleich. Gehe dahin, untersuche dieses Item und komm zurück. Und gehe dann dahin und untersuche das und komm zurück. Und dieser Gameplay-Loop ist, ja, ermüdend. Und zwar nach sehr kurzer Zeit. Und deswegen ist da irgendwie das, was ein ganz Dungeon Crawler eigentlich ausmacht, ist in diesem Spiel nicht wirklich vorhanden. Ja.
Boah, also das klingt schon nach kurzer Zeit sehr langweilig tatsächlich.
Ja. Und man hat ja auch, ne, das ist ja so wie mit Trash-Filmen auch, die können ja auch unterhaltsam sein. Aber das ist ja bei Kralon auch nicht der Fall. Also klar, am Anfang. Ich habe den ersten Punkt und den Anfang des Spiels und gespielt, da war ein Kollege gerade dabei zu Besuch und die erste Sequenz kam und das ist ja so ein bisschen Ruhrpott-Fantasy, ne? Weil die Pankrazes kommen ja aus dem Ruhrpott auch und da siehst du so eine Zeche im Hintergrund im Intro und so kleine Holzhütten im Vordergrund, also so eine Mischung aus Fantasy und halt dieser Ruhrpott-Romantik. Und mein Kollege sagt mir, ach guck mal, das ist hier dein Sierberkam, wo ich wohne. Und es ist ja auch eine Zechenstadt hier so. Und da musste ich sehr lachen. Das heißt, mit einem Kollegen zusammen, wir haben ein Bierchen getrunken und haben das gespielt und uns über die Dialoge ergötzt. Da war es dann schon so ein bisschen spaßig. Aber ansonsten, ja, die Dialoge, also das ist einer der Pluspunkte in diesem Spiel. Es hat sehr gute Sprecher, größtenteils. Die NPCs sind eigentlich sehr gut vertont. Zum Beispiel auch Bodo Henkel, der ja bekanntermaßen den Xardas in Gothic spricht, ist mit dabei. Ob die sich jetzt sehr viel haben kosten lassen, um den mit reinzuholen oder ob der den irgendwie einen Freundschaftsdienst, weil er sehr lange mit denen auch zu tun hatte und auch in Risen mitgesprochen hat und in Elix auch und deswegen gesagt hat, komm, ich mach's für eine kleine Mark, weiß ich jetzt nicht. Aber wo sie gespart haben, ist beim Protagonisten. Der wird nämlich von Björn selbst gesprochen. Und Das ist eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann, weil das ist mit Abstand die Stimme, die du am meisten hörst im Spiel, weil er halt die Hauptfigur ist. Und die von einem Sprecher einsprechen zu lassen, der kein professioneller Sprecher ist, ist eine Wahl. Also ist eine Entscheidung, ja. Muss man schon mal treffen. Geh gründlich in die Hose. Er labert nur Mülldünfe vor sich. Ganz viele Sachen, die einfach offensichtlich sind. Ah, diese Fackeln. Hier gewinne ich meinen Mut zurück. Oh, diese Statue, sie sieht sehr gruselig und abscheulich aus. Oh, eine Falle, ich muss aufpassen, wo ich hintrete. So richtiges Gelaber einfach. Einfach, um die Stille zu füllen, aber mit Sachen, die auf der Hand liegen, weißt du? Und das ist so, ja, also die Dialoge im Spiel sind es auch nicht. Also,
aber da liegt es, das ist ja auch ein Writing-Problem, ne? Also das ist ja auch schwach geschrieben insgesamt. Ja.
Natürlich, auf jeden Fall. Und die Story ist auch, die nimmt sich ernster, als sie es wert ist. Weil es gibt einen Plot-Twist. Und ich könnte ihn sicher verraten, ich mache es nicht, weil wir verraten keine Plot-Twists und wegen Spoiler und so. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es wäre kein Spoiler, wenn ich euch das jetzt hier verrate. Weil ihr kommt nach wenigen Minuten im Spiel, kommt ihr drauf, was der Plot-Twist ist. Er ist so offensichtlich, du riechst ihn auf meilenweite Entfernung. Vor allem, wenn du diese Lesezimmer findest, die überall auf den Ebenen versteckt sind. Dieser Plot-Twist ist einfach, und das Spiel denkt, du kommst nicht drauf. Weswegen es dir in der letzten Sequenz auch noch mal in einem halbstündigen Bosskampf, wo der Boss die ganze Zeit labert und dir den Plot-Twist um die Ohren schallert und sagt, ach, guck mal, wie clever, ne? Und du so denkst, nee, eigentlich nicht. Also, nee, nicht wirklich. Deswegen, also das Writing ist nicht gut, die Vertonung ist vom Hauptcharakter zumindest nicht gut und einige NPCs sind auch so ein bisschen schwammig, aber die SprecherInnen, die machen ja das, was sie mit dem Dialogskript machen können. Ne? So, da können die nicht sehr viel für, die nehmen wahrscheinlich die Gage mit, würde ich auch so machen. Und dann ist gut. Ja, und vom Gameplay her, wie gesagt, ist halt nicht viel übrig, was ein Dungeon Crawler eigentlich ausmacht. Und wir haben noch gar nicht über das Kampfsystem gesprochen, was mit Abstand das Gruseligste am ganzen Spiel ist. Ja. Also das Spiel hat viele gruselige Aspekte, aber dieses Kampfsystem ist, also ich würde ja am liebsten jeden abraten davon, dieses Spiel zu spielen. Aber einfach um zu wissen, wie es sich anfühlt, dieses Kampfsystem zu spielen, allein dafür lohnt sich schon. Gebt auf keinen Fall 20 Euro für dieses Spiel aus.
Das aber die Demo kann man doch spielen.
Die Demo könnt ihr spielen und genau, und das ist auch so ein Punkt. Also wie gesagt, es kommen immer mehr Punkte zusammen. Die haben ja eine Demo veröffentlicht, um sich Feedback von der Community einzuholen. Dann wurde negatives Feedback, ich glaube in den Steam-Kommentaren oder irgendwo wurde negatives Feedback auf jeden Fall entfernt und das Spiel wird dann ein paar Wochen später geshadowdropped. Da kommt man sich auch ein bisschen verarscht vor. Man dachte so, okay, vielleicht nehmen die sich das Feedback zu Herzen und arbeiten noch 1-2 Jahre dran. Und dann kam es als Shadow Drop. Was da der Sinn hinter ist, habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber gut, müssen sie selber wissen. Und ich sag mal so, wenn das Spiel für 7,99 auf den Markt kommt oder so, dann hätte man auch gesagt, ja, es war ein schlechtes Spiel, aber mein Gott, aber es ist für ein 20 auf den Markt gekommen. Und ich bin vom Weg abgekommen, denn ich wollte eigentlich über das Kampfsystem erzählen. Okay, also lass mich nicht mehr ablenken. das Kampfsystem ist sehr komplex. Ihr habt dann eine Nahkampfwaffe und mit der könnt ihr schlagen. So, und dann könnt ihr wieder schlagen und dann könnt ihr wieder schlagen und wieder schlagen. Aber immer nur so einen Schlag. Also es gibt keine Schlagkombination oder irgendwie Ausweichrollen. Ich glaube, mit einem Patch mittlerweile soll man wohl auch blocken können. Das konnte ich nicht testen und werde ich auch nicht testen. Aber es soll wohl jetzt möglich sein zu blocken, aber bis zu meinem Testzeitpunkt konnte man nur schlagen. Man muss aber auch ein bisschen Glück haben, den Gegner zu treffen. Bei mir waren es so ungefähr von 5 Schlägen hat einer Mann getroffen, die anderen gingen alle daneben. Stellt euch so ein bisschen das Morrowind-Kampfsystem vor, und das fand ich bei Morrowind auch schon scheiße, aber da war es erklärt worden, dass es so ein Würfelsystem ist. Hier ist es einfach schlechtes Trefferfeedback oder gar kein Trefferfeedback, was weiß ich. Die Gegner treffen euch natürlich immer. Das ist natürlich die Regel. Und ziehen euch auch mit einem Schlag so die Hälfte eurer Lebensenergie ab. Und da hilft auch die Rüstung, die ihr im Spiel kaufen könnt, nicht viel. Zumal die Gegner sehr glitchy sind. Also die machen, die können so einen Ausweichschritt nach hinten machen, aber haben keine Animation dafür. Das heißt, die teleportieren sich wie bei Dragon Ball irgendwie weg nach hinten. Und wenn ihr die Gegner umkreist, könnt ihr deren Angriffsanimation aber mit einem Schlag unterbrechen. Das heißt, ihr könnt sehr leicht schießen, die zu töten. Das heißt, schwierig ist das Spiel, obwohl das Kampfsystem unfair ist, ist das Spiel nicht schwer. Ihr müsst die Gegner einfach umkreisen und schlagen. Außer ihr braucht eine Millisekunde zu lange, dann können sich die Gegner blitzschnell umdrehen und euch treffen. Wie die Hitboxen da sind, kann ich nicht erklären. Keine Ahnung. Aber irgendwie schaffen sie es, euch zu treffen. Und weil alles auch irgendwie miteinander gleichzeitig wahrscheinlich berechnet wird von der Engine, ist es tatsächlich auch möglich, dass ihr den Gegner K.O. gehauen habt, aber der noch 2 Sekunden, bevor seine Todesanimation spielt, noch lebt und euch auch tötet. Und während ihr also tot umfallt, seht ihr gerade, wie die Leiche des Gegners auch umkippt. Ja. Dann gibt es da noch die Armbrust. Es gibt auch einen Fernkampf. Und der ist auf jeden Fall, funktioniert der besser als der Nahkampf. Aber da muss man dann halt genug Bolzen finden und den richtigen Schaden teilt man damit auch nicht aus, außer man findet Feuerbolzen, die eine fette Explosion verursachen aus irgendeinem Grund. Gott, die Animation. Ah, herrlich. Also, es ist ein sehr trashiges Spiel und wenn für einen Fünfer würde ich euch sagen, wenn ihr einen trashigen Trash-Abend wollt, dann auf jeden Fall rein da. Aber für einen Zwanni auf gar keinen Fall. Das ist dreist, finde ich.
Ja, ist irgendwie sehr traurig tatsächlich, dass das so ein Spiel rausgeworden ist.
So, ich habe, wenn ihr in meine Review guckt, ich habe zum Beispiel mit der letzte Absatz meiner Review, da habe ich nochmal irgendwie so 6, 7, 8 Sachen hintereinander aufgezählt, die halt nicht passen, die nicht stimmig sind. Und ich glaube, wenn ihr das Spiel selber spielen würdet, dann würdet ihr auch noch 10 weitere Dinge finden, die ihr noch oben drauf packen kann. Ich lasse euch mal hier so 3, 2 Sachen vor. Genau, ich kann beim Händler nichts verkaufen. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich eine neue Waffe habe, kann ich meine alte Waffe nicht verkaufen, sondern habe die dauerhaft im Inventar. Und wie gesagt, die ganzen Items, die man im begutachten kann, sind nutzlos. Sehen übrigens viele gleich aus und lassen sich halt begutachten, aber da ist nichts mit einsammeln und dann für gegen Kohle austauschen oder so. Ihr findet zum Beispiel Heiltränke, die euch 200 Lebenspunkte geben. Das Problem ist, dass das Scaling von der Lebensenergie so ist, dass man selbst auf Stufe 7 oder so nicht über 80 oder 90 Lebensenergie hinauskommt. Also warum sollte man solche Tränke haben? Das wirkt einfach nur so unüberlegt. Einfach das Asset. Es gibt im Asset Store von Unreal so einen Heiltrank für 200 Lebenspunkte und der wird einfach ins Spiel geklatscht und gar nicht irgendwie dran gedacht, dass das vielleicht nicht passen könnte oder so. Ne? Man keine Waffen zum Beispiel auf Schnelltasten, dass ich zwischen 1 und 2 zwischen Nah- und Fernkampf hin und her wechseln kann oder dass die Texte im Spiel einfach grauenhaft aussehen, weil sie alle im Standard-UI von Unreal gemacht sind oder keine Ahnung, dass sowieso das Pathfinding von den NPCs grauenhaft ist, genauso wie die Dialogfenster. Dass sie nach jedem Dialog irgendeinen Standardsatz sagen, also die sagen wir mal, die sagen, oh, so ein Mist. Und dann redest du einen Dialog und jedes Mal, wenn du einen Dialog beendest, sagen sie, ach, so ein Mist. Und dann bist du mir, ja. Wie gesagt, das ist keine Lüge, ich könnte noch endlos so weitermachen. Und das ist schade. Es fühlt sich nämlich irgendwie so an, es wird halt komplett nicht nur von mir zerrissen, ne, sondern auch generell. Und da tun mir die Punkrats ein bisschen leid. Ich habe die auch schon ein paar Mal treffen dürfen, auf der Gamescom zum Beispiel. Und das sind sehr nette Leute. Und ich habe denen sehr viel Glück gewünscht, dass sie ein gutes Spiel hier zusammenschustern. Im Nachhinein erfährt man jetzt auch von ehemaligen Piranha-Bytes-Mitarbeitern. Zum Beispiel einer ist, glaube ich, Livestreamer, der ein paar Sachen erzählt. Und ein ehemaliger Kollege hat auch in einem Podcast was erzählt, dass die Arbeitsweise mit dem Björn nicht so gut war. Aber das ist alles Hörensagen. Das kann man selbst nicht unabhängig bestätigen. Ne? Aber es ist zumindest schon mal bezeichnend, wenn viele ehemalige Mitarbeiter das Gleiche berichten. Ne? Ähnliche Geschichten. Deswegen, die Zusammenarbeit mit ihm scheint nicht ganz so einfach zu sein. Wie gesagt, die paar Male, die ich ihn kennengelernt habe, war er sehr freundlich, sehr nett, sehr sympathisch. Und ich hatte ihm und seiner Frau eigentlich sehr viel Erfolg bei diesem Spiel gewünscht. Aber das fertige Ergebnis ist leider nichts geworden. Nee, nicht wirklich.
Ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass das eigentlich wie so ein Spiel wirkt, welches nicht von Leuten gemacht wurden, die eigentlich ja teilweise mehrere Jahrzehnte Videospiel-Entwicklungserfahrung haben, weil ich finde auch, dass das ganze Design des Spiels wirkt wirklich so wie, wir nehmen uns jetzt irgendwas aus der Unreal Engine Standard-Bibliothek und schustern das irgendwie zusammen, ne? Wie du schon sagst, auch so Standard-UI-Dinger, so dass nichts wirklich durchdesignt, diese kaputten Hitboxen, das Writing, also das ist ja nichts irgendwie, was positiv jetzt mal herausstechen würde, dass man sieht, da hat man jetzt vielleicht auch mal die Identität früherer Spiele in irgendeinem positiven Aspekt mal mitgenommen. Deswegen, also da gibt es tatsächlich auch in der Debütszene von Indie-Spielen ja massig bessere Dinge.
Ja, irgendwie. Und ich verstehe auch dieses, ne, das hörst du immer wieder dann auch ein paar Mal als Gegenargument, das habe ich zumindest schon ein paar Mal gelesen, es ist ja nur von zwei Leuten gemacht. Leute, hört auf, euch selbst was vorzumachen. Also Hollow Knight ist von drei Leuten entwickelt worden. Nur mal, um so das Top-Beispiel oder so zu nennen. Stardew Valley ist, glaube ich, auch nur von einem Entwickler oder von zwei.
Ja, genau.
Und sowas. Das sind natürlich andere Grafikstile oder so. Aber was ich damit sagen will, ist, die haben sich etwas rausgepickt, wo sie wussten, das können sie gut. Und haben daraus das Beste gemacht und das ist richtig gut geworden. Und ich glaube, Björn und Jenny, ohne ihnen zu nahe zu treten zu wollen, haben sich hier einfach übernommen. Mit einer Engine, mit der sie nicht zurechtkommen, mit Writing, in welchem sie einfach nicht gut sind, wo sie dann vielleicht einen Story-Autor hätten einstellen müssen. Als Synchronsprecher haben sie, ich meine, man kann vielleicht lobend erwähnen, dass sie es versucht haben, aber ich weiß jetzt nicht, also das Spiel dann, die müssen es doch auch selber nochmal angespielt haben und dann vielleicht so ein bisschen selber, ne, klar, wenn man irgendwas selber gemacht hat, dann fühlt sich das vielleicht nochmal anders an, aber da ist halt sehr vieles, wo die sich selber überschätzt haben und das Ergebnis spricht dann am Ende dann für sich.
Ja, also gerade das Argument ist ja nur von zwei Leuten, also das würde ich heute auch nicht mehr zählen lassen, also es gibt ja nicht mal mehr nur Dutzende, sondern ich glaube jetzt auf die Gesamtheit gesehen auch wirklich hunderte tolle Indie-Spiele, die von ein, zwei oder drei Leuten entwickelt wurden und die man da, glaube ich, als Positivbeispiele eher nennen könnte. Ich weiß jetzt gar nicht, von wie vielen es gemacht wurde, aber wenn man so ein bisschen diese, oder so ein bisschen auch an Gothic erinnert, so ein bisschen daran schwelgen möchte, da musste ich gerade dran denken, du hattest ja auch einen Test zu Drova mal gemacht.
Ja, und, das sind, glaube ich, auch nur drei Leute. Also auch nur ein kleines Team und das ist ein bisschen, ich glaube, die sind ein bisschen gewachsen und waren dann irgendwann mal sieben oder so, aber ja, auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das einfach, dass die Anzahl, dass die Größe des Entwicklerteams nichts über die Qualität des Spiels zu tun hat. Ich meine, wie groß ist das Entwicklerteam von FIFA? So, hauen trotzdem Rotz raus, weißt du? So, ja, also die Anzahl der Leute, die an einem Spiel beteiligt sind, hat nichts über die Qualität, also zumindest in diesem Zeitalter hat nichts mehr darüber auszusagen. Deswegen, ja.
Ja. Ja, es wäre mal vielleicht irgendwann interessant zu erfahren, also die genauen Gründe, warum Karl und so ein Spiel geworden ist, wie es eben geworden ist. Aber es wirkt tatsächlich irgendwie, als hätten sie irgendwie gar nicht die Fähigkeiten in jeglichen Aspekten das zu machen, was irgendwie so ein bisschen so komisch klingt, wenn man sagt, ja, aber die waren ja bei Piranha Bytes. Wobei man natürlich auch sagen muss, das sind natürlich auch immer Spiele gewesen oder so gerade auch in den letzten Jahren, die nie so wirklich glatt gebügelte Spiele waren. Die waren dann immer sehr eigen, die Piranha Bytes Spiele.
Ja.
Aber Karl und er
fühlt sich auch. Trotzdem haben sie als Konstrukt, die haben als Konstrukt funktioniert, ne? Und die Atmosphäre war nicht nur am Anfang, sondern durchgehend gut. Und die Geschichte war eigentlich gut erzählt. Die Charaktere waren sympathisch und haben Spaß gemacht, denen zuzuhören. Und im Grunde, klar, man musste sich, die Steuerung wird immer wieder erwähnt von Gothic und so, da musste man sich dran gewöhnen. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, hat es größtenteils sehr gut funktioniert. So, und das System von du wirst stärker und haust einer Ratte dann schneller aufs Maul, das hat funktioniert. Und da funktioniert gar nichts bei Kralon. Deswegen, Leute, schaut euch, wenn ihr Piranha Bytes Entwicklern ja, Entwickler unterstützen wollt und gucken wollt, was die als nächstes machen, schaut euch auf Steam Rootbound an. Das soll auch noch dieses Jahr rauskommen. Von Brainlag Games. Das ist auch eine kleine Splittergruppe von Piranhas, die sich neu gegründet haben. Und das sieht schon sehr schön aus. Und da bin ich sehr viel zuversichtlicher, dass das auch ein gutes Spiel wird. Kann man nach dem ersten Trailer und Screenshots natürlich nicht beurteilen.
Aber es hat immer schon mal einen Artstyle.
Genau, genau. Und wenn man den Geschichten glauben kann, dann haben die auch nicht alle so ein Ego wie der Pankratz, ne? Und eventuell ist das dann vielleicht eine bessere Anlaufstelle, wenn man ehemalige Piranhas unterstützen möchte. Das heißt nicht, dass ich Björn und Jenny nicht auch weiterhin viel Erfolg bei ihren zukünftigen Projekten wünschen würde. Und wenn, ich weiß nicht, was sie jetzt vorhaben nach dem Ganzen. Sie scheinen sich sehr uneinsichtig zu sein im Moment, aber ich habe noch nicht so viel von ihren Reaktionen jetzt mitbekommen auf das Feedback von der Gaming-Presse. Und vielleicht gibt es ja Kralon 2 und sie nehmen einfach das Learning mit. Oder sie probieren was ganz Neues, was nochmal anderes. Oder schließen sich vielleicht mit ihren Kompetenzen, die sie ja durchaus haben, irgendwie in einem bereits bestehenden Entwicklerteam an oder so. Wer weiß. Alles, was ich weiß, ist, Kralon ist der letzte Scheiß.
Um's poetisch zu enden. Das ist auch ein schönes Abschlusswort zu Kralon. Ja, schade, aber natürlich kann man sich das jetzt natürlich nicht schönreden. Aber das war die Meinung zu Kralon. Ansonsten könnt ihr natürlich auf nat-games.de noch vorbeischauen für die ausführliche Review, die du geschrieben hast und natürlich keinen Award bekommen hat.
Aber wir hätten auch mal sowas wie einen Anti-Award oder so. Dann hätten die eine gute Chance.
Wir hatten da mal was, aber es ist schon ein bisschen her.
Ist eine Weile her, ja.
Ja, aber ein Spiel, was den Award bekommen hat, das habe ich nämlich gespielt, nämlich Saros, das neue Spiel von Housemarque, ist das neue Exklusivspiel im Sony-Hause und ist mehr oder weniger so der geistige Nachfolger von Returnal, der ja, oder welches ja vor, boah, ich glaube, das ist auch schon wieder 5 Jahre her, ne, dass das erschien.
Irgendwie ja.
Ach, die Zeit, ey.
Ich weiß, es kam mir auch, als es irgendwann kam, so, ja, Saros ist jetzt da von den Returnal-Machern. Und ich so, ja, ist noch gar nicht so lange her. Gib Returnal bei Google ein und wurde dann eines Besseren belehrt, dass es schon 5 Jahre her ist, ja.
Ja, es ist furchtbar, wie schnell die Zeit vergeht. Aber die Zeit verging auch schnell beim Spielen, weil ich hatte sehr viel Spaß damit. Es ist im Prinzip sehr ähnlich zu Returnal, also sie erfinden sich da jetzt nicht gänzlich neu, aber haben ein paar Unterschiede trotzdem. Und zwar, was ist es erstmal? Es ist so ein Bullet-Hell-Shooter mit Roguelike oder Roguelite-Elementen, würde ich sagen. Und zwar, man ist erstmal auf einem fremden Planeten mit seiner Crew und man entdeckt allmählich, dass mit diesem Planeten irgendwas nicht stimmt und die vorigen Erkundungsteams auf diesem Planeten irgendwie verschollen und wahnsinnig geworden sind. Und Gleiches ereilt auch dein Team mit der Zeit und es gilt dann zu ergründen, warum das so ist. Kurz vorab, die Story ist für mich so ein bisschen das Schwächste am ganzen Spiel, weil das passiert alles sehr hintergründig und so viel erklärt es dann auch gar nicht. Und dann hast du im Spiel Audiologs und Text-Dinger, die du dann findest und dass sich daraus so ein bisschen was ergibt. Aber so richtig mitgenommen hat mich das Ganze nicht. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass sich das Spiel auch gar nicht so krass drauf fokussiert, sondern eher auf die ganzen Gameplay-Loops. Weil, also warum Loops? Ich meine, wer Returnal gespielt hat, der weiß das vielleicht, aber du startest erstmal in einem Biom, also es gibt mehrere Biome, also kann man ruhig auch mit Level bezeichnen, startest dann in einem Biom und hast dann erstmal Gegner, die du bekämpfen kannst mit unterschiedlichen Waffen, die du dann so mit der Zeit dort findest. Und man merkt dann ab einem gewissen Punkt, okay, hier soll ich nicht weiterkommen. Also da ist dann Feierabend. Also ne, es kommt dann ein bisschen auf die eigenen Fähigkeiten an, wie weit man dann kommt. Aber man nimmt dann Punkte mit, nennen sich Luzenide. Und die kann man dann in seiner Base investieren und kann sich dann ein bisschen verbessern. Das kann man sich auch aussuchen. Da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten, in welche Richtung man sich verbessert. Also ob man mehr Schaden aushält, ob man mehr verteilen kann, ob man bessere Items findet oder es gibt auch negative Eigenschaften im Spiel, dass die weniger stark ausfallen sollen. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, das nächste Loadout quasi zu gestalten. Und dann merkt, und das öffnet sich auch mit der Zeit immer mehr. Also zum Beispiel, mein Einstieg in das Spiel war gar nicht mal so positiv. Also ich fand es eher so mittelmäßig. Und dann ab einem gewissen Punkt habe ich so dieses ganze Progressionssystem dahinter verstanden und wie alles miteinander hängt. Weil es kann schon mit der Zeit auch komplex werden, aber man wächst damit sehr gut, finde ich. Und dann hat es irgendwann so Klick gemacht und dann wurde die Spielerfahrung immer besser. Und dann habe ich mich so ein bisschen dabei erwischt, wie ich mich gar nicht mehr so richtig davon lösen konnte und habe dann auch in einem Stück zum Beispiel einmal 7-8 Stunden durchgespielt, weil dann entsteht unfassbar schnell dieser Loop aus, ja komm, aber jetzt der nächste Run, der wird ja wieder besser, ne? Und dann eine Runde geht noch und das ist
für mich die Roguelite-Krankheit so ein bisschen.
Ja, aber wirklich im positiven Sinne.
Ja, klar.
Und da merkt man ja das schnell dann auch diese positive Magie hinter, die das Genre dann auch mitbringt. Und generell, es spielt sich super knackig, super präzise. Ich habe wirklich volle Kontrolle. Es ist sehr, sehr schwierig auch mit der Zeit. Aber immer fair. Also man kann die Schuld nie auf irgendwas anderes schieben, nur auf sich selbst. Aber man.
Ist das wirklich, also Entschuldigung, dass ich hier einhake, weil es ist ja auch ein Bullet-Hell-Spiel, ne? Und ich wüsste jetzt bei Bullet-Hell-Spielen ist manchmal auch wirklich, da ist zu viel los. Ich scroll hier so ein bisschen durch deine Screenshots, dass man dann irgendwann sagt, ja, ist auch ein bisschen zu viel, da konnte ich jetzt auch nichts machen. Das hat das Spiel trotz seines Bullet-Hell-Charakters jetzt nicht, sagst du?
Nein, weil es hat zwei Möglichkeiten, also eine mehr als Returnal, eine sehr entscheidende mehr als Returnal, diese Kugeln zu umgehen. Also einmal hast du einen Dash, du kannst damit die meisten Kugeln auch damit schon mal, was heißt eliminieren, aber zumindest ausweichen. Und du hast jetzt neu so ein Schild und damit kannst du sogar gewisse Kugeln absorbieren und die auch für dich nutzen, um Energie aufzuladen für Spezialattacken. Und insofern musst du so ein bisschen damit lernen, welche Kugeln weiche ich jetzt aus, welche kann ich absorbieren und das ist trotzdem irgendwie immer fair. Also es gibt auch Momente, wo du dir denkst, was zur Hölle passiert hier eigentlich gerade auf dem Bildschirm, weil gefühlt alles irgendwie voller Kugeln ist. Aber du lernst trotzdem irgendwie, oder zumindest was bei mir so, das für dich zu nutzen und dann schnell zu gucken, okay, ich kann aber hier, ich kann da ausweichen, das kann ich für mich nutzen, hier kann ich wieder ausweichen und da kann ich jetzt mich aber wieder zurückziehen, um vielleicht die Gegner anzugreifen. Und es hat sich nie so angefühlt nach dem Motto, oh, das ist jetzt aber alles irgendwie too much. Also das Gefühl hatte ich nicht. Also schon, dass dieses What the fuck passiert hier eigentlich, aber immer so als beeindruckendes Ding, finde ich.
Okay.
Ja,
das, und deswegen, ist ja schon, das will schon was heißen, ja.
Ja, irgendwie schafft es das. Ich weiß auch nicht warum, weil da waren auch Momente, die konnte ich leider nicht als Screenshot erfassen, weil es wirklich so viel war, was dort passiert ist und mich dann eher mit Ausweichen beschäftigt war.
Die Screenshots, die du jetzt gemacht hast, man sieht, deswegen sage ich das auch, ne? Man sieht, dass sehr viel los ist, aber die sind noch sehr ansehnlich. Deswegen vor allem das dritte Bild bei deinem Artikel ist schon so spiralmäßig. Da sind schon einige Kügelchen auf dem Bildschirm.
Ja, ist es tatsächlich eher der Tatsache geschuldet, dass dann einfach so viel los ist und du ein bisschen damit erstmal beschäftigt bist, gerade den richtigen Moment abzupassen, einen Screenshot zu erstellen. Aber mitunter kann schon sehr, sehr viel los sein. Aber das sind jetzt nicht die überwiegenden Momente, wo du diese What-the-fuck-Momente hast, also dass zu viel dort auf dem Bildschirm passiert. Ich würde sagen, gerade im letzten Drittel hast du das schon eher ein bisschen häufiger oder bei diversen Bossen, die dich dann natürlich auch extrem fordern. Aber es ist trotzdem immer sehr gut ausbalanciert. Und wie gesagt, man wächst auch damit und man lernt damit dann umzugehen. Daneben hast du auch noch viele Platforming-Passagen, die finde ich aber auch alle wirklich gut von der Hand gehen. Und auch da im weiteren Verlauf lernst du auch immer wieder noch neue Fähigkeiten hinzu, die das nochmal so ein bisschen erweitern. Und so hast du immer so eine fortlaufende Motivation, weil klar, ne, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen banal, dass du halt auf Gegner schießt und dann ausweichst und dann vielleicht mal ein Schild benutzt. Macht das dann über mehrere Stunden auch Spaß? Ja, weil es dich immer weiter motiviert, neue Dinge zu lernen, neue Sachen freizuschalten, auch neue Gegner kennenzulernen und dann auch vielleicht herauszufinden, wie man die am besten besiegt. Und weil das Ganze nicht schon auch teilweise, wenn man sich so ein bisschen die Bilder anguckt oder Gameplay, nicht schon auch wild genug ist. Es gibt dort auch die Mechanik, die man oder ich weiß gar nicht, ob Gears of War das erfunden hat, aber zumindest verbinde ich das halt immer damit, das perfekte Nachladen, weil das gibt es auch in Zaros, also dass du in deinen Gefechten auch einen perfekten Moment abpassen musst, eben deine Waffe nachzuladen, weil sonst dauert es 1-2 Sekündchen mehr. Und diese 1-2 Sekunden, die sind tatsächlich entscheidend, weil halt so viel passiert und es dann sehr auf Timing auch insgesamt ankommt, dass du rechtzeitig auch wieder bereit bist, Gegner anzugreifen. Und diese Mischung ist eigentlich sehr, 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 sehr ausbalanciert, obwohl du die Funktionen relativ herunterbrechen kannst und sehr einfach herunterbrechen kannst. Aber die sind so gut aufeinander abgestimmt, mit so einer guten Progression, dass du wirklich von Anfang bis Ende sehr, 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 sehr viel Spaß mit dem Titel hast. Und den hatte ich auch damit, deswegen habe ich eben auch den Award vergeben. Ich finde, auch von den ganzen Kulissen her wirkt das richtig toll, richtig stimmig. Und was ich nochmal ganz besonders hervorheben möchte, ist der Sound, der bläst dich richtig um, also kann ich auch nur empfehlen, mit Kopfhörern zu spielen oder wenn ihr irgendwie eine super tolle Anlage zu Hause habt, die mal richtig schön auszunutzen, weil das drückt einen schon dann in den Sitz und mit ganz verstörenden Sounds auch teilweise, die schön basslastig sind und das Ganze schön untermauern und deswegen ist es auch in der Hinsicht ein richtig, richtig tolles Spiel, was hoffentlich auch die Anerkennung in Verkaufszahlen dann am Ende findet, dass Hausmarkt auch die nötigen Argumente hat, auch Weiterspiele für Sony entwickeln zu dürfen und nicht auch irgendwie.
Ich weiß gar nicht, wie Returnal sich da verkauft hat. Da habe ich gar nicht gesehen. Waren die gut, die Zahlen?
Das weiß ich nicht ganz, aber es gibt zumindest zu Zaros erste Verkaufszahlen aus UK gibt's die. Die muss man ein bisschen einordnen. Und zwar sind die Verkaufszahlen aus UK, ich glaube, die beziehen sich halt immer auf den Retail-Handel. Da ist es auf Platz 3 gestartet, hinter, also Achtung, Cyberpunk und hinter Tomodachi Life. Man muss aber sagen, in den UK-Charts ist Cyberpunk irgendwie seit Wochen und Monaten in den Top 3 immer. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die fahren da voll drauf ab. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland aussieht. Und was wohl auch dazu gehört, ist, dass es in dem gleichen Zeitraum sowohl viermal besser sich verkauft hat als Returnal. Also scheint schon erfolgreicher zu sein als Returnal, aber Returnal war jetzt auch nicht so ein System-Seller wie die anderen großen Sony-Exclusive, ne, Last of Us.
Es wurde aber versucht, das so zu verkaufen, ne? Das war ja so das Ding. Dann
ja, ein bisschen. Ja.
Mit Release der PS5. Deswegen. Aber es hat auch nichts, also Zaros hat jetzt nichts mit Returnal direkt zu tun. Ne? Es ist ein ähnlicher Gameplay-Loop und das gleiche Studio. Aber die machen jetzt nicht irgendwie, Returnal 2 genannt. Wir nennen es einfach anders, aber es ist quasi, es spielt auch nicht im gleichen Universum oder gibt es da irgendwelche Anspielungen?
Nee, gar nicht. Also es sind zwei unabhängige Spiele, auch wenn sie vom Gameplay relativ ähnlich sind. Also ich würde sagen, die größten Unterschiede sind halt, dass du den Schild jetzt in Zaros hast und das Wichtigste, dass du Eigenschaften oder Gegenstände immer für den Run mitnehmen kannst. Also dass, wenn du stirbst, dass du immer Dinge mitnimmst und auch du hast quasi so zweigeteilte Sachen. Du hast eine permanente Progression und dann eine Progression innerhalb eines Runs immer. Und Returnal war halt immer ein temporärer Upgrade-Pfad und nicht permanent. Das sind so die wesentlichsten Unterschiede.
Okay.
Ja, ist daher eine große Empfehlung, ist aber natürlich auch ein Vollpreistitel und sicherlich auch nicht das Genre, was jetzt so massentauglich ist wie die anderen großen Sony-Exclusives, wenn man sich jetzt ne, die ja. großen Yotays so dieser Welt und
ja, und also ich denke, das ist auch irgendwie noch so eine Krankheit des Genres oder ne, wenn du Roguelike oder Roguelite hörst, dann denkst du nicht an einen AAA-Titel. Ob das irgendwann mal aufhören wird, weiß ich nicht. Vielleicht schafft Zaros das ja, aber es ist immer noch so, ne. Also ich mache ja ne, jede Woche die Release-Vorschau und wir nehmen da ja jedes Spiel in unserer Auflistung mit auf, was dann in dieser jeweiligen Woche erscheint. Es kommen sehr viele Roguelites und Roguelikes raus. Das sind alles Indie-Spiele. Ne? Deswegen, ich weiß nicht, ob das Genre noch nicht im Mainstream angekommen ist, wobei seit Hades kannst du das auch nicht mehr sagen, wobei Hades 1 ja auch eher Indie war, ne?
Ja, nicht im AAA-Bereich angekommen.
Aber nicht im AAA, genau. Ne?
Ja. Star Wars ja oder Returnal sind ja schon echt Ausnahmen. Und auch da muss man sagen, das sind, klar verkaufen die sich ja gut, ne? sonst gäbe es das jetzt ja nicht. Aber nicht dieses oberste Regal, sag ich mal, von AAA-Spielen. Da scheint auch Star Wars jetzt von den Verkaufszahlen, zumindest von den ersten Indikatoren, jetzt auch nicht anzukommen. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen vielleicht das Ding so mit AAA-Spielen, dass es dann vielleicht schon wieder so eine gewisse Massentauglichkeit irgendwo auch mitbringen muss. Weiß ich nicht. Oder vielleicht ist es noch nicht in diesem Bereich angekommen, dass die Leute das so wirklich annehmen und verstehen. Weil ich glaube, wenn du Zaros Gameplay siehst, das ist jetzt nichts, was vielleicht den Mainstream auch direkt anspricht, sondern eher wirklich diese Roguelite-Nerds oder so, weiß ich nicht. Aber ich kann es nur ins Herz legen, also es ist jetzt nichts irgendwie, was man sich nur, wenn man nur Roguelike-Fan ist, sich anschauen sollte, weil ich finde, es ist einfach ein richtig tolles Action-Game. Und ja, also kommt für mich noch nicht ganz an Pragmata ran, was bisher so meine tollste Spielerfahrung des Jahres war, aber definitiv ganz weit oben bisher.
Okay.
Ja.
Das hört sich doch nicht verkehrt an.
Definitiv. Und damit haben wir, denke ich, auch einen positiven Ausgang dieses Podcasts.
Ja.
Damit sollte man ja sowieso immer enden, aber Kralon ist daran leider gescheitert. Ja, ich hoffe, dass ihr da auf jeden Fall was mitnehmen konntet für euch da draußen, was ihr eher spielt, was ihr nicht spielt und was ihr euch dann vielleicht eher in Let's Plays oder Streams geben solltet.
Ja, die jeweiligen Streamer machen das bestimmt schon sehr unterhaltsam und da kann man das dann guten Gewissens konsumieren, ja.
Ja, denke ich auch. Da ist vielleicht Zaros die Spielerfahrung, die man eher für sich mitnehmen sollte und Kralon vielleicht eher das, was man sich irgendwo mal anschaut, anstatt da 20 Euro auszugeben.
Ja.
Da gibt es auch im Indie-Bereich unfassbar viel mehr, was man eher kaufen kann. Aber auch da schaut da einfach mal bei unserer Webseite da vorbei, weil gerade du, Martin, du hast ja wirklich viele Indie-Spiele, die du ja auch immer für uns testest und da sind ja viele, viele Spiele bei, die man sich da eher mal anschauen kann.
Ja, ich habe auch noch ein paar in Arbeit. Da können wir dann in einem der nächsten Podcasts, werden wir da sicherlich mal drüber schnacken. Mhm. Das erste, was ich jetzt angespielt habe, ist schon richtig schön. Und da freue ich mich drauf, dir dann irgendwann davon zu erzählen. Das hat mir jetzt schon in den ersten paar Stündchen sehr viel Spaß gemacht. Und hört einfach in den Podcast rein, wenn ihr wissen wollt, um welches Spiel es sich handelt.
Ja Mensch, wenn ich nicht involviert wäre, hätte ich gesagt, dann muss ich den Podcast mal abonnieren. Das ist zumindest das, was ihr machen könnt, da wo ihr halt eben Podcasts konsumiert. Und schaut natürlich auch auf nat-games.de vorbei. Da seht ihr das dann auch, wenn es neue Podcasts gibt, wenn nicht auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank, Martin, dass du heute dabei warst, um mir von einem tollen Kralon zu erzählen. Aber
ey, du weißt doch, ich rente immer gerne mal. Deswegen, ja, das war schon sehr schön, das mal alles loszulassen.
Ja, es ist natürlich auch mal schön, andere Rants zu hören als über Ubisoft und dass sie den Prinz aus Persien verschandeln.
Ignorieren, besser gesagt. Einfach
ja, oder
eiskalt.
Oder so. Ja, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.
Bye-bye.